Herzlich willkommen, Doreen Sulzer. Du bist heute hier mit deiner Frau, der Fabienne. Dann mit den Kindern, Elia und Soraya. Mega schön, dass ihr da seid. Und ich freue mich, mit dir ins Gespräch zu kommen. Und auch ihr, liebes Publikum, ihr habt ja später noch die Möglichkeit, auch ein bisschen ins Gespräch hineinzukommen, indem ihr nämlich eure Fragen auch gerade selber auch noch dürft stellen. Mega schön, dass du da bist.
Ja, mega schön, darf ich da sein, in dem schönen Ort, wo wir noch nie gewesen sind als Familie. Schon ein paar Mal in der Gegend, aber nie da. Danke dir für die Einladung.
Ja, sehr schön, dass du dieser Einladung bist gefolgt. Und ich denke, so am Anfang wäre es gleich noch cool, ich habe ihn schon ein bisschen kennenlernen. Gestern Abend um 9 Uhr sind sie angekommen und wir haben mal telefoniert. Du hast ein paar Podcasts gehört, die ich von deiner Geschichte gehört habe. Aber ich denke, zum Kennenlernen wäre es so cool, so ein paar Fragen zu stellen, die ihr auch müsst mitmachen. Und so wollen wir auch ein bisschen einander kennenlernen. Es ist nichts Peinliches. Und zwar habe ich einfach so ein paar Fragen mitgenommen, so entweder oder Fragen, oder? Zum Beispiel so Sommer oder Winter. Und das Publikum kann auch immer so sagen, so die finden die zweite Frage, also hier in dem Fall Winter, die sollen die Hand hochhalten, die anderen dürfen ganz ruhig bleiben hocken. Also Sommer oder Winter? So wenig Winterleute hier. Was ist es bei dir?
Es war lang Winter, bis etwa vor so 5 Jahren, und jetzt hat es gekehrt.
Okay.
Ja, jetzt ziehe ich den Sommer vor.
Sehr gut, okay. Aufgewachsen bist du auf jeden Fall eher im Winter, da kommen wir dann auch noch dazu. Auftanken in Gemeinschaft oder allein? Was würdest du?
Gemeinschaft.
In Gemeinschaft.
Definitiv, ja.
Früh aufstehen oder Nachteulen?
Was ist was?
Früh aufstehen, also immer die Ersten. Du kannst einfach sagen, die Ersten machen nichts und die Zweiten, die Nachteulen, die tun halben Winken. Genau.
Nachteulen, ja.
Ich habe es schon fast gedacht. Gut planen oder einfach mal drauf loslegen? Mal drauf loslegen, hä?
Immer mehr.
Okay, sehr gut. Stilles Gebet oder Worship? Hier im Publikum.
Worship.
Worship, ja. He? Sehr stark gewesen vorhin und wir werden noch mal in einen Teil hineingehen. Einfach so ein bisschen Vertrauen wagen oder alles wollen verstehen? Das ist sehr interessant. Ist
alles wollen verstehen.
Okay, ja. Ja, ich hätte dich jetzt glaube ich anders eingeschätzt. Ja. Aber wir kennen uns ja noch nicht so gut. So das Lieblingsbild für Gott, eher Hirt oder Fels? Oder man könnte sagen, Löwe oder Lamm. Machen wir das, das ist besser. Löwe oder Lamm? Schwierig,
Hirt,
he?
Wer war? Ja, Löwe.
Sehr schön. Also gut, einmal eine Frage habe ich noch. Das weiß ich nämlich von dir gar nicht. Einzelkind oder Geschwisterliebe?
Geschwister.
Wie viele Geschwister sind
das? Ein Bruder habe ich, ältere.
Älter, jünger?
Älter. 7 Jahre älter.
Sehr schön. So sind wir eigentlich gerade, wenn es um Geschwister geht, sind wir voll so in Kind- und Jugendzeit angekommen. Dort wollen wir auch starten. Wir haben ja übrigens, habe ich herausgefunden, sehr schöne Parallelen. Und zwar bist du dort aufgewachsen, wo andere Ferien machen. Und das ist gleich wie bei uns. Wir wohnen an einem Ort, wo andere Ferien machen. Erzähl uns doch ein bisschen über deine Kindheit, über deine erste Zeit, Kind, Familie. Was dich so geprägt hat, wo du bist aufgewachsen, wie das so war.
Ja, bin ich, ja. Also aufgewachsen im Engadin, also ähnlich wie da, ähnlich wie das Berner Oberland, umgeben von Bergen, umgeben von wunderschöner Natur. Wahrscheinlich mit ein bisschen weniger Möglichkeiten als da, weil die nächste oder der nächste grössere Ort ist relativ weit weg. Man muss 2 Stunden fahren, bis man irgendwo in einer Zivilisation ist oder damals war, gefühlt. Und natürlich hat das geprägt, die Kindheit, die Natur. Ich war sehr viel draussen, also mehr draussen als drinnen. Und habe mich sehr viel bewegt. Bin ständig irgendwo etwas am Machen gewesen. Und das habe ich geliebt. Das habe ich geliebt, ja. Um wirklich etwas unternehmen, etwas erleben, draußen mit Freunden oder in der Natur. Genau.
Das heisst, du bist sehr aktiv gewesen. Hast du so einen Kindheitstraum gehabt?
Ja, ist relativ dann irgendwann gekommen. Habe irgendwann einmal den Entschluss gefasst, wo das ein bisschen mehr gekommen ist, Profi-Skifahrer zu werden. Wo, ja, so ein Kindheitstraum gewesen ist, ja.
Sehr schön. Wer ist als Skibegeistert hier? Ja, das sieht nach einigen aus.
Eben.
Und
wir
haben ja auch viel zu feiern natürlich aktuell. Erzähl ein bisschen mehr über gerade so den ersten Traum, dass du schon früh hast, ja, weil ein Skirennprofi werden. Wie ist das so gewesen? Also, hast du in der Kindheit das schon praktiziert? Erzähl ein bisschen über die Zeit.
Ja, also ich muss auch sagen, es ist mir ein bisschen in die Wiege gelegt worden, weil meine Mutter ist selber Skifahrerin gewesen. Das ist übrigens der Grund, dass ich eine Beziehung habe zu dieser Region. Ich bin nämlich ein halber Berner. Meine Mutter ist Bernerin und sie hat ihre halbe Kindheit in Mürren verbracht und ist dann auch Skirennfahrerin gewesen und hat mir das wie die Wiege gelegt. Das heisst, ich bin sehr Ski gefahren, bevor ich gelaufen bin. Sagt sie immer. Und das hat geprägt und ich habe es einfach geliebt. Und, aber nicht aus einem Antrieb raus, sondern einfach aus Freude. Und irgendwann ist dann, ich weiß nicht mehr, so mit 9, 10, heute ist es wahrscheinlich früher, hat man dann gefunden, da gibt es noch Rennen, wo man könnte fahren. Und so ist das Ganze dann entstanden. Ja.
Und dann bist du in dem relativ intensiv weitergegangen. Du bist dann in den Club gekommen, ins Kader, hast glaube sogar Sportgymnastik gemacht. Erzähl ein bisschen über die Zeit, was war der Antrieb? Was hast du mit dem, weil einfach dem Traum nachjagen, oder?
Ja, ich muss schon sagen, als Kind, was mich antrieben ist, oder abtrieben hat, ist der Drang, der Beste zu sein. Das hat mich immer antrieben. Ich kann nicht genau sagen, woher das kommt. Das hat für mich schon ein bisschen mit dem Thema Identität zu tun. Habe nie richtig gewusst, wer ich bin. Und die Leistung, sei es in der Schule oder im Sport, das hat mir so einen Halt gegeben. Und ich wollte einfach der Beste sein. Und so auch im Sport habe ich einfach, ja, einfach immer alles gegeben, um möglichst gut zu sein oder immer besser zu werden. Aber es ist auch die Freude. Ich habe es einfach extrem gerne gemacht. Und so ist irgendwann der Entschluss gekommen, ja, machen wir das jetzt richtig oder auch als Familie. Es ist ja auch ein Familienentscheid, weil das macht man als Kind nicht allein. Setzen wir mal auf das und verfolgen das. Und dann ist das dann klar geworden. Ich habe über das Gymi dort, Sportgymi gemacht dazu. Ja. Ja.
Und du sagst, ein Leben lang bist du eigentlich ein Suchender gewesen. Würdest du sagen, etwas von dieser Suche hat eben schon gerade in diesem Sport, in dieser Leistung wie angefangen? Oder ist das erst so später so die Suche gekommen? Oder ist das schon etwas gewesen, was du wie dort schon bewusst hast, eben gesucht nach vielleicht der Beste zu sein? Oder?
Ob bewusst, weiß ich jetzt gar nicht, aber es war eine Suche gewesen, ja. Und ich habe schon zum Teil im Sport oder auch in der Schule Antworten gefunden darauf, habe ich gemeint. Dass ich gemerkt habe, wenn ich gut bin, wenn ich eben auch Leistung bringe, wenn ich Rennen gewinne, dann habe ich eine Erkennung, dann finden mich die Leute auch gut. Ja. Und dann bin ich plötzlich jemand. Ja. Und man muss vielleicht sagen, ich bin als Kind extrem schüch gsi und also so eine Situation vor A jetzt zu reden, das wäre unmöglich gewesen. Ich habe nicht einmal mich getraut, den Leuten Grüezi zu sagen, weil ich mich, ja, bis so schüch gewesen, oder? Und der Sport hat mir so recht viel Halt gegeben oder eben gewisse Antworten schon gegeben auf das, dass ich das Gefühl hatte, das gibt mir eine Identität, dann bin ich jemand und dann mache ich mehr davon.
Sehr interessant. Willst du gleich noch ein bisschen weiter erzählen? Du hast näher wahrscheinlich auch Siege eingefahren. Bist gut gewesen? Hast du die Chance, das Potenzial gehabt, wirklich ein Odermatt zu werden? Oder
ja, ein Odi.
Ein Franjo, sagen wir jetzt mittlerweile mehr, fast hier, genau.
Gut, ich bin glaube nicht so ein verrückter Sieg wie der Franjo. Aber, also ich hatte das Potenzial gehabt, ich sage jetzt mal, in den Weltcup zu kommen, um die Nationalmannschaft zu kommen. Das zeichnet sich ein Stück weit ab. Der Odi zu meiner Zeit war eher der Beltrametti. Für die, die ihn vielleicht noch kennen, das war mein Jahrgang, ich bin zusammen mit ihm gefahren. Er war so ein Jahrhunderttalent. Und die anderen sind dann auch noch gut gewesen. Und nein, bin, also in der Junioren-Nationalmannschaft war gerade die nächste Stufe, wo ich reingekommen bin. Und das war aber auch der Moment, wo ich dann aufgehört habe.
Sag doch, warum hast du dann aufgehört? Was war dort dann das Motiv gewesen, dass du gesagt hast, jetzt setze ich doch nicht auf den Kindheitstraum, auf den erfolgreichen Turin, Sulzer, Skirennfahrer?
Ja, ich glaube, der entscheidende Punkt ist ja die Freude verloren. Ich habe wirklich Freude verloren auf dem Weg. Vor allem so im letzten Jahr noch, als ich es aktiv gemacht habe, habe ich gemerkt, das ist nur noch ein Zwang, es ist ein Müssen. Jedes Training, jeder Aufenthalt auf dem Gletscher, jedes Rennen ist wie nur noch, okay, ich muss. Ich mache es nicht mehr für mich, ich mache es nicht mehr, weil ich es gerne mache. Und dort habe ich gemerkt, ja, ich könnte schon weiter, aber das ist nicht das, was ich will. Wenn es nicht mehr aus der Freude kommt, dann mache ich es nicht mehr. Und ich bin jemand, das werdet ihr vielleicht nachher noch merken mit meiner Geschichte, wo relativ, also Sachen aus Überzeugung macht, entweder oder. Also entweder ganz oder gar nicht. Und dort ist für mich klar, ich mache so etwas nicht einfach halbpatzig. Ja.
Sehr schön. Du hast auch berichtet davon, dass du kein Selbstwert hast. Vorher hast du so etwas angeschnitten, dass es irgendwo für dich schwierig war in der Kindheit, zu reden vor Leuten. Du bist ja auch irgendwie auf der Suche nach Identität gewesen. Ist das in dieser Phase auch stark vorgekommen? Bist du dann irgendwie, du hast dann den Entscheid getroffen, nicht auf Profisport zu setzen und hast dann, glaube ich, den Engadin noch verlassen. Erzähl uns ein bisschen darüber noch etwas.
Ja, ich habe... Das war relativ nahe zusammen, dass ich mit dem Sport aufgehört habe und dann auch aus dem Engadin weg bin. Das war schon ein Thema, das mich länger begleitet hat. Ich habe gewusst, ich will einfach weg. Weil es hat schöne Seiten für mich, aber es hat auch Seiten gehabt, dort aufzuwachsen, die mich recht eingeschränkt haben. Weil, kennt ihr vielleicht da, ja, im Frutigen weiss ich nicht, aber vielleicht noch ein bisschen die kleineren Dörfer rundherum, dass wenn man irgendetwas, irgendeinen Seich macht, dann am nächsten Tag weiss das ganze Dorf. So. Oder das Dorf weiss es noch, bevor es deine Eltern wissen. Und das ist nicht immer so lustig. Und man fühlt sich dann auch nicht immer so frei, sich wirklich können zu entfalten und wirklich das zu machen, was man will. Und vielleicht auch ein bisschen noch das Berner Herz in mir, das gesagt hat, ich will auch noch etwas anderes sehen. Weil raus aus dem. Und das ist mehr so der, ich sage es mal, Selbstwert. Aber das hat für mich mehr mit der Identität zu tun gehabt, dass ich nicht gewusst habe, wer ich bin. Und darum immer gesucht habe, wo finde ich etwas, wo mir die Identität gibt. Und der Sport war einfach eins gewesen. Ja.
Irgendwo schreibst du, Leistung für Liebe. Das war ein Motto, das du hast. Es hat sich vielleicht auch in den Jugendjahren im Sport ein bisschen gezeigt. Willst du das noch ein bisschen ausführen? Oder wonach hast du dich dann eigentlich gesehen, wenn wir so ein bisschen bei der Identität sind, nach Bestätigung, Erfolg ansehen? Sind das die Themen gewesen oder ist noch mehr dazugekommen?
Nein, ich glaube, was wir alle Menschen haben, dass wir einfach geliebt sein wollen. Mhm. Dass wir gesehen sein wollen, dass wir wollen, dass jemand kommt und sagt, hey, ich finde dich toll. Ja. Ich finde dich gut. Du bist ein guter Typ. Und meine Antwort war, wenn ich etwas mache, eben wenn ich gut bin, wenn ich zeige, dass ich gut bin, mit guten Noten oder mit guten Resultaten im Sport, dann hat man mich gern, dann komme ich diese Liebe über. Ja. Und von dort her ist das gekommen, dann das Prinzip habe ich wie verinnerlicht.
Wie hast du das dann weiter ausgelebt, so, wo du aus Engadin bist weggegangen, auf Zürich gezögelt, ist es genau so weitergegangen? Das hast du geleistet?
Ja, ich habe geleistet, einfach in eine andere Richtung. Also das ist wirklich, sag mal, das ist so die dunkelste Zeit in meinem Leben, wo ich weg bin, weil ich habe nachher auch das Studium abgebrochen, also ich bin weg und habe das Studium angefangen in Zürich und habe ich nach 3 Semestern abgebrochen, weil ich gemerkt habe, irgendwie, das ist es nicht, wo ich dort suche. Und dann ist noch ohne Sport, ohne Studium, wer bin ich? Niemand mehr. Und dort bin ich wirklich in ein Loch gefallen. Das war einfach so ein Fass ohne Boden gewesen. Und habe mich dann richtig reingestürzt, so in Partys, in Ausgang, mit allem, was dazugehört. Und ja, Leistung im Sinne von, ich habe alles auch dort gegeben und alles ausprobiert und alles mitgenommen, aber es war mehr ein Hilfeschrei gewesen, weil einfach mich nicht mehr gewusst, sondern eben, wer ich bin und wo ich noch suchen soll.
Eben, man hört dort, du bist auf der Suche gewesen, Leistung war ein Thema gewesen. Wie ist es näher, wie ist die Suche näher weitergegangen? So die nächsten Jahre oder Jahrzehnte, wo du näher, wie ist die Reise von der Suche weitergegangen?
Ja. Also, ich habe relativ schnell gemerkt, und ich glaube, das geht allen so, wo irgendwo mit einer Sucht kämpfen oder mit eben, mit welchen Alkohol- oder Drogenthemen, was auch immer, dass du merkst, das ist nicht das Richtige, also das ist nicht der Weg, das tut mir nicht gut. Und das habe ich auch gemerkt. Und ich sage jetzt mal, eine relativ schlimme Erfahrung, die mich so ein bisschen aufgeweckt hat, die mir auch aufgezeigt hat, wenn du diesen Weg weitergehst, dann kann es sein, dass du es nicht überlebst. Und ich weiss auch heute, welche Stimme zu mir geredet hat dort, nämlich die von unserem Vater. Und das war für mich so der Moment gewesen, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich da raus. Und ich bin über die Leistung quasi wieder raus. Ich habe gesagt, okay, das Einzige, was ich kenne, ist Leistung. Also fange ich wieder an, okay, habe ich das Studium nochmal aufgenommen. Habe über das Studium, über das Arbeiten, plötzlich Thema Karriere gefunden. Wenn ich mich aufschaffe, wenn ich wichtig werde im Job, dann kann mir das wieder den Halt geben. Nee. Genau.
Und irgendwann bist du zwar vielleicht wieder erfolgreich gewesen, und das, was du gesucht hast, hast du immer noch nicht bekommen. Und hast dann so einen Schweif in die Esoterik, New Age, also dort ist es weitergegangen. Kurs, Coaching. Was hast du dort erhofft? Was hast du dort gesucht? Was hast du dort gebraucht oder wollen erreichen?
Ja, also der Weg dorthin ist nicht direkt passiert. Wenn ich vielleicht dort einfach noch kurz will, es hat zwei extrem wichtige Momente in meinem Leben gegeben dazwischen, die dann dazu geführt hat. Ja. Der erste Moment ist, wo ich meine Frau Fabian kennengelernt habe, wo mir plötzlich in dieser unglaublichen Suche und in dem gefühlten Loch, dem gefühlten dunklen Raum sozusagen wieder Licht gebracht hat. Weil ich das erste Mal wirklich gemerkt habe, dass ich geliebt werde, ohne jemand zu sein. Ohne etwas müssen zu machen dafür. Und das hat mir plötzlich eine unglaubliche Hoffnung wieder gegeben. Und ich wusste dann, okay, vielleicht ist doch noch mehr. Und wo wir den geheiratet haben und unseren ersten Sohn geboren worden ist, der Elia, was wie nochmal so ein unglaubliches Highlight war im Leben. Für alle Eltern wahrscheinlich nachvollziehbar. Wenn du das erste Mal älter wirst, oder in meinem Fall Vater, und merkst, hey, wow, jetzt das Wunder und die Aufgabe und die Verantwortung. Und gleichzeitig hatte ich die Diagnose gehabt, Multiple Sklerose. Also wenn plötzlich heisst, jetzt bist du unheilbar krank. Dein Leben fängt an und hört gerade wieder auf. Und dort habe ich gewusst, okay, irgendwie will mir das vielleicht etwas sagen, keine Ahnung, aber ich mache mich mal auf die Suche. Und weil ich jemand bin, der gerne versteht, der gerne in die Tiefe geht, habe ich nach Antworten gesucht. Und ich habe dann die ersten Antworten in der Esoterik gefunden, habe ich gemeint. Weil sich dort plötzlich ein Feld aufgetan hat, wo ich gemerkt habe, hey, ich habe alles selber in der Hand. Was so eine von den zentralen Aussagen ist in der Esoterik. Was heisst, du bist der Schöpfer von deinem Leben. Das heisst, du erschaffst dir alles selber. Ob es dir gut geht oder schlecht. Du erschaffst es. Das heisst, du hast es auch in der Hand, um das wieder ins Lot zu bringen. Und das war meine Faszination, mein Interesse, um wirklich dort reingehen. Ja.
Und dort eben, die Krankheit, hast du gesagt, hat das ausgelöst. Die Liebe, die du hast von deiner Frau bekommen. Nimm uns ein bisschen weit mit auf den Weg von dem Schwenker in der Esoterik, von dem Selbstbezogenen, eigentlich wieder das Thema Leistung, wo eigentlich auch gerade dort wieder stark wie vorkommt. Aber du sagst dann auch Hochmut. Wie kommt es dazu? Nimm uns ein bisschen mit rein, da kannst du gut ein bisschen erzählen dort.
Ja, auf 10 Jahre zusammenfassen in 2 Minuten. Ja, es tut sich plötzlich halt etwas auf, wo du findest, wow, da finde ich ganz viele Antworten. Und die Suche findet plötzlich nicht das Ende, aber sie findet Ansätze oder Anleitungen, wo du weißt, okay, da wird die fündig. Und es sind so ja, einzelne Momente oder Situationen, wo du merkst, hey, plötzlich hast du das Gefühl, okay, du findest einen Sinn drin, quasi eben dein Leben in die Hand zu nehmen. Nicht fremdbestimmt sein, sondern selbstbestimmt sein. Oder wirklich selber entscheiden über alles, über jede Facette von deinem Leben. Die ganze, die volle Kontrolle zu haben. Und bei mir ist wirklich so, ich habe angefangen mal relativ einfach mit Basisausbildungen und bin dann nachher wirklich immer mehr drin. Immer mehr drin, zuerst relativ einfach mit Resilienzthemen und so und nachher viel tiefer mit in Richtung Schamanismus, also mit ganz verschiedenen Zeremonien und Ritualen und wo du die geistige Welt mit dazu einbeziehst. Nachher in die Hypnose, das ist noch dazu gekommen, bis am Schluss hin zu Theta Healing Praktiken, wo du im Prinzip das Unterbewusstsein oder eine gewisse Frequenzen mit einbaust, zum auch da wieder heilen, zum helfen, zum mir selber, aber auch den Leuten, mit denen ich unterwegs war, Hoffnung zu geben auf, oder einen Weg aufzuzeigen, dass Heilung möglich ist, ob es jetzt geistig oder körperliche Heilung ist. Und das hat für mich damals alles Sinn gemacht. Der Hochmut, den du angesprochen hast, der kommt daher, weil durch das, dass es immer ums Selbst geht, Selbstliebe, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, Selbstoptimierung, der gemeinsame Nenner ist immer Selbst. Das heisst, du machst immer alles für dich und aus dir raus. Das heisst, was in dem Moment passiert, wie ich es erlebt habe, dein Ego, du wirst immer egozentrischer. Das heisst, du hast immer mehr das Gefühl, du bist Gott. Yeah. Du bestimmst. Und das ist auch noch spannend, was ich mal gelesen habe, von einem von diesen weltweiten Gurus, der so glitt in diesen Szenen, der gesagt hat, er ist in dem Moment erleuchtet worden, wo er verstanden hat, dass er Gott ist. Und das habe ich damals geglaubt. Das ist für mich, ja, ich erschaffe alles. Und das ist der Hochmut, der bekanntlich ja vor dem Fall kommt. Oder? Wo du dir Sachen nie bildest, dir eine Macht verleihst, die nicht ist.
Ja. Du bist selber dann auch fast ein bisschen Esoterik-Gott gewesen. Hast du selber auch so Ausbildungen durchgeführt und Leute begleitet auf dem Weg? Bist du dann ein Gelehrter eigentlich so ein bisschen gewesen? Hat er dir das auch wieder etwas gegeben? So, hey, ich bin da jemand, ich habe da jetzt...
Ja. Also ja, ich glaube, das geht wie jedem, der irgendwo eine Leistung bringt. Das ist beim Sport, bei der Musik, egal wo man irgendwo Leistung bringt oder etwas macht und eine Anerkennung bekommt, ob es jetzt eine Medaille ist, gerade an den Olympischen Spielen, oder ob es jetzt Leute sind, die zu dir kommen und sagen, hey, wow, was du machst und was du sagst und wieder, das ist sensationell. Das macht etwas mit dir. Aber es fängt vorher an, weil in all diesen Ausbildungen, in diesem Bereich, heisst es immer, du bist auserwählt. Du bist auserwählt, um auf dieser Erde irgendetwas zu verändern, um eben Menschen in eine nächste Bewusstseinsdimension zu führen oder um Menschen eben zur Erleuchtung zu bringen. Und das gehörst so häufig, dass du eben anfängst, dir das einzubilden, dass das so ist, dass du von einem anderen Stern kommst und genau auserwählt bist, um etwas Besonderes zu sein. Und das fördert das alles. Und ja, darum, wenn du Menschen begleitest und die finden, hey, komm zu dir, weil ich dich wegen dem und dem faszinierend finde, dann setzest du dich zum Teil auf so einen Thron, auf so einen Sockel, wo toxisch ist oder wo gefährlich ist. Ja.
Ja, es wäre interessant, da noch tiefer reinzugehen. Du schreibst dann unzählige Ausbildungen hast du gemacht, um schlussendlich festzustellen, dass mir all das nicht hat finden und ankommen, was ich mir eigentlich gewünscht habe, sondern immer mehr Druck hat erzeugt. Nur ein Coaching, nur ein Seminar, nur eine Retrette, nur eine Ausbildung, um endlich zu haben und zu sein. Und mir in dir eine Veränderung ist passiert, wo du erkannt hast, was ist es denn für ein Irrweg, was für eine Illusion, wie viel Ego-Spiel und Lüge, um jetzt zu erfahren, es gibt nur einen Weg zur Wahrheit, nur einen Weg zur Freiheit, nur einen Weg zum Licht, der Weg zurück zum Glauben, der Weg zu Gott, der Weg mit Jesus Christus. Was ist da passiert, dass du plötzlich das auf deiner Webseite so schreibst?
Je nachdem, wen man fragt, sagt er, jetzt spinnt er. Jetzt spinnt er komplett. Jetzt ist er verloren. Und ich weiss, für mich, jetzt habe ich gefunden. Wow. Und das, was schon immer da war, oder? Weil als Kind habe ich sehr stark an Gott geglaubt. Ich hatte einen Bezug. Das hat für mich Bedeutung gehabt. Und das habe ich aber verloren, verleugnet, verleumdet, auch bewusst ausgrenzt aus meinem Leben. Zum das wieder finden. Oder ich sage immer, ich habe einfach nie aufgehört zu suchen und Gott hat mich gefunden. Auch wieder in einer Situation, wo ich gemerkt habe, je mehr, dass ich das praktiziert habe, je mehr, dass ich selber Sachen gemacht habe, du hast immer so Höhenflüge, hast das Gefühl, du hast Durchbrüche, du erlebst auch zum Teil sehr, sehr krasse Geschichten, auch zum Teil wunderhaftige Sachen, sie heben einfach nicht an. Das bleibt ein Zeitchen und nach irgendwie im besten Fall einem Monat, zwei, tauchst du wieder. Bist wieder im Loch. Und dann heisst es, ja, das ist halt lebenslang. Du musst immer dranbleiben. Dann machst du wieder das Nächste. Und du hast permanent den Weg. Und so der Höhepunkt war das, dass ich für die Selbstoptimierung, für den selbstbestimmten Weg bereit bin, alles aufzugeben. Sogar meine Familie. Dass ich bereit war, zu sagen, wenn das mein Weg ist und meine Familie nicht das unterstützt oder nicht mitzieht, dann muss ich den Weg vielleicht allein gehen. Und das ist, wenn ich heute das sehe, bin ich fassungslos. Dass ich so wie gekommen bin, dass ich etwas vom Wertvollsten, was ich habe, meine Frau, meine Kinder, dass ich das einfach aufgegeben hätte. Und genau in dem Moment, oder es war ein bisschen später, wo ich auch gemerkt habe, ich werde immer leerer. Weil ich sage es mal, New Age Spiritualität, Esoterik, die gibt dir viel, aber sie nimmt dir noch mehr. Das heisst, am Schluss bleibt eine Leere. Und das erlebe ich, oder habe ich erlebt, und erlebe immer noch bei ganz vielen, die den Weg mit mir zusammen gegangen sind, zum Teil auch noch gehen, wo ich merke, wie sie immer leerer werden. Und sich dann schönreden, was ich auch gesagt habe, Leere ist gut. Und in dem Sinne hat mich Gott gefunden. Wo ich auch wieder eine Sinnlosigkeit, fast eine Auswegslosigkeit, definitiv eine Hoffnungslosigkeit hatte. Wo er ganz sanft, ganz unspektakulär in mein Leben gekommen ist.
Kannst du das ein bisschen ausführen, wie das sanfte, unspektakuläre Gott hat dich gefunden, hat ausgesehen?
Spannend ist ja, wie ich es jetzt sehe und erlebe von Gott. Gott kennt uns ja in- und auswendig, durch und durch. Er hat uns ja erschaffen. Er weiß auch warum. Das heisst, er weiß genau, wie er den Weg zu uns findet und so auch zu mir. Und er hat genau gewusst, mit welchen Mitteln oder mit welchem Thema, über welchen Weg, dass er mich dazu bringt, um mich mit dem zu beschäftigen. Und bei mir war es ein Film, Der Fall Jesus, wo mir ein Freund von mir einfach mal empfohlen hat. Du, ja, der gesehen, der ist super, schau den mal an. Punkt. Okay, wir haben dann zusammen geschaut, Fabian und ich. Sie hat gefunden, ja, ist okay. Und ich bin dort schon gesagt, wenn es das ist, also wenn das die Wahrheit ist, weil es dort genau in dem Film darum geht, dass ein Journalist nach der Wahrheit sucht und zum Glauben findet. Und ich habe für mich verstanden, wenn die Bibel, die dort beschrieben wird, wenn das stimmt, was dort gesagt wird, dann verändert sich alles. Und das hat mich so fasziniert, dass ich wirklich aus dem heraus entschieden habe, jetzt lese ich einfach mal die Bibel. Offensichtlich ist jetzt Zeit dafür. Und mit dem, dass ich die Bibel gelesen habe, glücklicherweise auch nicht gerade mit dem, ich sage es mal, schwer verdaulichen angefangen habe, sondern Was auch noch spannend ist, kurz die Klammerbemerkung, ich habe zumindest bei einer Konfirmation ein Bild gehabt, das ich genau in dieser Zeit wieder gefunden habe, mit einem Vers aus dem Johannesevangelium. Johannes 8,12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht weiter in der Dunkelheit umherlaufen, sondern das Licht vom Leben haben.
Wow.
Und ich habe mit dem Johannesevangelium angefangen und es sind mir einfach nur noch also die Augen auf und ich habe Antworten gefunden auf all meine Fragen. Und ich denke, wieso komme ich erst jetzt drauf? Und so hat das angefangen.
Wow, sehr, sehr schön und sehr berührend zu hören. Und er ist von einem Moment auf den anderen alles anders gewesen, und besser und gut und richtig. Oder wie ist es dann so gewesen, nach dieser Wende, nachdem Gott dich hat gefunden und du ihn hast gefunden, wie ist der Prozess dann gewesen, wie ist es dann weitergegangen?
Ja, also nein, es ist nicht alles vom einen Moment auf den anderen gewesen. Es ist, und das ist spannend, auch zum, für mich jetzt das Vergleich, zum Beispiel jetzt mit der ganzen Esoterik-Erfahrung oder jetzt auch mit dem Glauben. Es ist nichts passiert. So. Es hat nichts verändert. Aber es ist etwas entstanden, wo einfach immer tiefer geworden ist, wo immer stärker geworden ist und wo nicht mehr weggegangen ist. Also je mehr, dass ich mich mit dem befasst habe, je mehr, dass ich die Bibel gelesen habe, je mehr, dass ich wirklich auch mit anderen darüber geredet habe, desto mehr ist der Glauben, ist die Hoffnung, ist die Zuversicht, ist der Halt auch gewachsen. Und ich habe sehr schnell für mich wirklich erlebt, ich muss ihn suchen. Und das ist für mich das Eindrücklichste gewesen, dass ich gemerkt habe, meine Suche ist im Glauben an Gott beendet. Ich muss nicht mehr suchen. Und natürlich ist es so, eben, ich lebe ja zusammen mit der Fabienne, wir haben zwei Kinder und bist mit die 40, dann sagst du nicht, okay, jetzt ist komplett wieder alles anders. Sie hat schon gemerkt, zum Glück ist Fabienne ein bisschen skeptischer dort als ich, dass sie sagt, ja, Moment mal. Sie hat gesagt, ich schaue dir jetzt da mal zu, was du da machst und entscheide dann für mich, weil ich gefunden habe, hey, das ist es. Das ist es. Jesus ist der Weg. Jetzt habe ich es. Und sie hat gesagt, das habe ich von dir schon so häufig gehört. Das ist es. Dann geh du mal den Weg. Und wenn er dann wirklich der Richtige ist, dann werden wir es ja sehen. Und spannend ist auch, sie hat nach kurzer Zeit mal gesagt, okay, irgendetwas ist wirklich anders als alles, was vorher war. Weil es wirklich so einen Frieden reingebracht hat, weil es so eine Entspannung reingebracht hat, weil es so eine Zuversicht, die Hoffnung reingebracht hat, die es vorher einfach nicht gehabt hat.
Also du hast wie so erlebt, den persönlichen Gott im Gegensatz zu der Esoterik New Age, die sagt, es ist die Selbsterlösung, das, was du leistest, hast du wie gemerkt, es ist die Erlösung durch Jesus. Du musst eben eigentlich nicht mehr leisten, sondern das Geschenk wie annehmen. Und Jesus ist der Weg, der zum Ziel führt und nicht die vielen Wege, die du hast ausprobiert. Sehr interessant. Was würdest du zum Wort Demut wie dann eben sagen? Jetzt haben wir Leistung gehabt, Hochmut und so die Seasons vom Glauben, von dieser Beziehung zu Jesus, beschreibst du dann mit Demut?
Ja, eben das ist ja meine Geschichte von Leistung zu Hochmut zu Demut. Und Demut für mich heisst eben, also eben, die Hochmut mir einzubilden, dass ich alles erschaffe. Mhm. Wahnsinn. Das ist wirklich die Definition von Wahnsinn. Mhm. Und zu anerkennen, dass ich erschaffen worden bin. Mhm. Und nicht einfach von einem Universum. Mhm. Von irgendeiner Kraft, von irgendeinem Kosmos da, wo... Nein, von einem ganz persönlichen, liebenden Vater. Mhm. Wo mich erschaffen hat und genau gewusst hat, warum er das macht. Und warum er mich so macht, wie er es macht. Weil er genau weiß, warum. Und solange ich glaube, dass ich es besser weiß, ja, viel Spass. Oder? Aber in dem Moment, wo ich verstehe, du hast den Plan. Du weißt warum. Und ich darf mich und mein Leben in deine Hände geben. Und nicht das im Vordergrund haben, was ich will. Ich darf schon mit ihm darüber diskutieren, was ich will. Und auch bitten darum. Aber letztendlich darf ich auch verstehen, du führst mich, du leitest mich. Und auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin oder auch nicht alles verstehe, aber ich vertraue dir. Und darum hat Demut für mich sehr viel mit Vertrauen zu tun. Auch wenn ich Sachen nicht sehe, auch wenn ich Sachen nicht verstehe, auch wenn sich etwas noch nicht verändert. Zum sagen, und ich mache es trotzdem, nicht weil ich es will, sondern weil ich dir vertraue.
Sehr schön. Ich würde gleich nochmal einen kleinen Moment zurück, um das auch noch aufzulösen. Du sagst, die Krankheit MS, die eigentlich so in der Esoterik eine Art Heilung hast erlebt, aber rückblickend dann sagst, hey, Jesus hat dich geheilt. So hat es verstanden. Kannst du das kurz noch ein bisschen ergänzen, oder wie das im Rückblick wie siehst und wie das ist?
Spannend ist, was damals passiert ist mit dieser Diagnose. Also nebst dem, dass es zuerst ein Schock war und zuerst wirklich mal auch da emotional getaucht bin und wirklich keine Hoffnung hatte und die schlimmsten Szenarien mir ausgemalt haben, ist relativ schnell etwas ins Spiel gekommen, wo, und das war mein Glaube gewesen. Also damals nicht der Glaube an Gott, aber der Glaube, dass ich wieder gesund sein kann. Weil ich eben viel recherchiert habe, dem auf den Grund gegangen bin und von vielen gelesen habe, die Krankheit überwunden haben, obwohl sie unheilbar ist. Und ich habe mich an diesen Beispiel orientiert. Ich habe gesagt, wenn es für andere möglich ist, wieso soll es nicht auch für mich möglich sein? Und das hat mich, der Glaube ist so stark, dass ich gesagt habe, ich gehe den Weg. Für mich gibt es den Weg, dass ich wieder gesund bin, dass ich mit meinem Sohn, der jetzt das Kind ist, wieder mal darf schütten. Oder darf spielen und darf der Vater sein, wo ich sein will. Ohne Einschränkung. Und das hat mich getragen. Und für das habe ich auch zum Teil ein bisschen Entscheidungen müssen treffen, die nicht so nachvollziehbar waren. Ich durfte mutig sein, auch andere Wege zu gehen dafür. Und heute verstehe ich, der Glaube hat mich geheilt und Gott hat es möglich gemacht. Weil, ich kenne andere Beispiele, wo auch Leute glauben, wo auch Menschen beten, wo auch Menschen Hoffnung haben und es trotzdem nicht funktioniert und die Heilung trotzdem nicht passiert. Das heisst, am Schluss hat Gott das letzte Wort. Und in meinem Fall, wieso auch immer, hat Gott jetzt das möglich gemacht, dass ich darf wieder heil sein, dass ich darf wieder gesund sein, dass ich die Krankheit darf überwinden.
Wow, sehr stark. Wie pflegst du heute die Beziehung zu dem Gott, zu Jesus?
Also ist für mich immer noch ein Abenteuer. Eben, ich bin, das ist jetzt vor 2 Jahren, als ich den Film geschaut habe und wo das entstanden ist. Das heisst, es ist wirklich so eine Abenteuerreise. Ich entdecke alles noch so. Und für mich ist einfach wichtig, wirklich sein Wort zu lesen, sein Wort zu verinnerlichen. Sprich, für mich die Bibel zu lesen. Es ist wichtig, mich mit anderen Menschen austauschen, die auch in diesem Glauben sind. Es ist wichtig, Gemeinschaft zu haben. Das habe ich vor allem im letzten halben Jahr sehr intensiv erlebt. Durch eben Kleingruppenarbeit und so weiter zu erleben, wie wichtig das ist. Sich zu unterstützen, füreinander einstehen, sich zu schleifen und nicht einfach nur den Weg allein gehen, weil vorher bin ich mir gewöhnt, den Weg allein zu gehen. Und wirklich das zusammen zu machen. Und natürlich auch als Familie. Dass wir als Familie das dürfen leben und erleben. Mit Gebet, mit wirklich Jesus in unserem Zentrum zu haben. Jesus als unser Fundament. Und wenn es klopft bei uns, dass wir sagen, stopp, wir können es nicht lösen, jetzt kommen wir zusammen, nehmen das Abendmahl und sagen, mach du. Weil wir schlagen uns sonst den Grind ein.
Das wäre auch wieder Demut, die du wie lebst, mega, mega interessant. Und heute ist dein Ziel, dass Menschen Gott finden, dass das, was du erlebt hast, auf den Gott, den du hast gefunden hast, dass das weitergeben kannst. Darum bist du auch hier. Und danke schon mal für dein Teilen. Und wir möchten euch die Möglichkeit geben, jetzt einen Moment zu nehmen, wo wir hier eine Slido-Folie haben. Und ihr könntet ein paar Fragen stellen. Und so von der Zeit her haben wir noch Zeit für ein paar Fragen zu nehmen. Ihr könnt dort euer Handy vornehmen, ich muss meins auch vornehmen. Wir werden das nämlich direkt so wie machen. Und du kannst mal einen Moment durchschnaufen und jetzt müssen sie mal ein bisschen arbeiten. Jetzt weiß ich nicht, ob das da... Das funktioniert sogar von hier aus, dann wird es bei euch auch funktionieren. Das heisst, ihr könnt euer Handy vornehmen oder wenn ihr keins habt, nehmt ihr einfach das vom Sitznachbar oder sagt ihm, stell die Frage. Und dann kannst du wirklich die Befragen für einen Kollegen. Genau. Jetzt bin ich gespannt, ob da Fragen reinkommen. Ihr könnt sie auch liken und hochranken. Ich kann auch schauen, was ich in der Zwischenzeit einfach noch für eine Frage könnte stellen. Was empfiehlst du jetzt suchenden Menschen, wenn jetzt Leute da sind, hey, und sagen, hey, ich bin irgendwie wirklich heute hierher gekommen, weil ich auf der Suche bin. Was empfiehlst du denen? Wie, oder was ratest du ihnen, die vielleicht ähnliche Geschichten haben wie du?
Ich tue mir ein bisschen schwer mit Empfehlungen oder mit Ratschlägen. und mache es eigentlich ungern. Wieso? Weil jeder Weg ist anders. Und jeder Zugang ist anders. Am Schluss weiss es Gott, wie er es möglich macht und was er dann am Schluss macht. Ich glaube, das Einzige, was ich sage, aus meinem Beispiel, aus meiner Erfahrung heraus, gebe nicht auf. Gebt Hoffnung nicht auf, gebt Zuversicht nicht auf und wenn ihr sucht, gebt die Suche nicht auf. Weil wenn ihr sucht, werdet ihr finden oder ihr werdet gefunden werden. Und das ist für mich einfach eben offen bleiben, neugierig bleiben, dranbleiben und den Weg auch zu Gesprächen suchen. Gesprächen mit anderen. Und ich glaube, dort, wo man auch den Eindruck hat, da hat es jemand gefunden, den Mut zu haben, um diese Menschen zu fragen, was ist es, was macht es aus?
Sehr schön. Wir gehen einfach in die erste Frage rein. Wie hast du dich von der ganzen Esoterik auch irgendwo wie gelöst, wo du bist Christ geworden, wo du dich hast entschieden für ein Leben mit Jesus?
Uff, ja. Also das war auch nicht von heute auf morgen. Das war ein Prozess. Hat spannend, gerade gestern einen Vers in der Bibel gelesen, im 2. Korinther, nein, im 1. Korinther 10, was heisst, du kannst nicht gleichzeitig aus dem Kelch von Gott trinken und aus dem Kelch von den Dämonen. Und das ist für mich, rückblickend, oder? Es ist nicht, ja, man kann verschiedene Wege gehen. Nein, es gibt einen Weg. Das ist für mich heute klar. Und ich habe in diesem Prozess auch, wieso immer, sehr schnell können einschätzen, was gehört zu Gott, was ist der richtige Weg und was gehört nicht zu Gott. Aber es war ein Prozess gewesen und am Anfang wollte ich wirklich noch beides parallel machen. Das heisst, mich mit dem Glauben beschäftigen, das vertiefen und gleichzeitig noch meine Ausbildungen machen. Und das habe ich, glaube ich, 3-4 Monate probiert und irgendwann ist so klar, das geht nicht mehr. Ich kann das nicht mehr, dass ich gewusst habe, jetzt höre ich auf. Ich habe über 100 Bücher verbrannt oder fortgerührt. Ich habe das Ganze, was ich gemacht habe, eben meine Webseite komplett umgestaltet. Und man muss schon sagen, das ist nicht so einfach, weil ich habe alles investiert in das. Meine ganze Zeit, meine ganzen Finanzen, inklusive Altersvorsorge, ist alles dorthin geflossen. Und mit Mitte 40 als Familienvater zu sagen, jetzt starte ich mal bei null, aber Gott ist so klar und Jesus ist so stark, es hat keinen anderen Weg gegeben. Und darum habe ich dort wie für mich abgeschlossen mit dem. Ja. Punkt.
Jetzt habe ich mich einfach dafür, zu dir, Fabian, zu kommen. Das ist nämlich eine Frage an dich. Wenn und wie hast du gemerkt, definitiv gemerkt, dass Jesus der richtige Weg ist? Ich habe mich jetzt einfach dafür, dir die Frage zu stellen.
Ja, bei mir war es ja auch ein bisschen ein Prozess gewesen, eben nach dieser ganzen Geschichte, weil ich einfach gefunden habe, hey, ich habe so vieles mitgemacht mit dir und du hast mir schon so vieles erzählt. Das kannst du nicht mit dem hinführen kommen, dass die Bibel, du musst jetzt anfangen, die Bibel lesen. Und ich bin ein bisschen anders gestrickt als mein Mann. Also er ist sehr, er geht in die Tiefe und dann 100% von der Zeit. Und ich bin so, ich gehe mit dem Gefühl. Also ich muss es wie spüren zuerst. So, und was haben wir dann gemacht? Wir sind dann relativ schnell in so eine Church gegangen. Jetzt gehen wir einfach mal hin und schauen mal, was passiert. Und ich so, okay, ja, machen wir mal. Ja, und was ist passiert? Ich habe eine Stunde lang einfach brüllt. Durchbrüllt. Und ich habe nachgeschaut und gesagt, jetzt weiss ich, was du meinst. Aha. Ja, und er hat es eigentlich die ganze Zeit versucht zu erklären und hat dann die Antwort gehabt und hat so dann auch zu Jesus gefunden.
Wow. Wow, sehr schön. Oh, die unterschiedlichen Wege, wie Gott mit Menschen geht. So. Und darum auch mega schön für die Leute, die vielleicht da sind. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht merkst du, wow, Gottes Gegenwart, wo Fabian dort ist begegnet in der Atmosphäre, spürst du vielleicht heute hier auch. Oder vielleicht spürst du es auch gar nicht. Aber dann glaube ich, dass Gott wie auch einen Weg hat, eben dich ganz persönlich zu finden, dir ganz persönlich zu begegnen. Aber jetzt schauen wir noch, was wollen wir noch? Die Nächste, die haben wir. Wie erlebst du die geistliche Dimension so heute? Wie gehst du damit um? Wahrscheinlich so ein bisschen vom Spirituellen. Heute ist es einfach der Geist Gottes, der in dir wirkt.
Ja, also ich muss sagen, weil ich halt mit der geistigen Welt auch geschafft habe, vorher, habe ich mich im ersten Moment wie komplett gelöst von dem. Also, wie so ein bisschen das zugemacht, das Fenster, weil ich weiss, was für eben, Geistwesen sich in diesem Raum sich bewegen. Und das sind nicht nur schöne und liebevolle Geister. Und darum habe ich mehr mal für mich das gelöst. Und ich merke, dass ich das immer mehr öffne, langsam, weil ich eben auch kann klar unterscheiden, was kommt jetzt von wo. Was ist jetzt wirklich Geist Gottes? Und wo ist der Geist, der sich als Engel vom Licht vielleicht ausgibt, aber nicht Licht ist, um das einschätzen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt aktiv damit arbeite. Es ist, ich arbeite Verbindung mit dem Heiligen Geist. Ich lasse mich von ihm führen, indem dass ich ihm quasi die Verantwortung nehme oder meine Verantwortung nutze, um sein Wort oder seine Zeichen zu deuten. Aber wie gesagt, das ist ein Abenteuer für mich. Also ich entdecke noch sehr viel, auch für mich, neu in dem. Ja.
Sehr schön. Es sind ganz viele Fragen noch drin, wo ihr sicher auch nachher auch noch die Möglichkeit habt, wenn ihr jetzt eine Frage gestellt habt, habt noch dafür, das hat der Duri selber gesagt, Menschen zu fragen oder eben ihn selber auch noch vielleicht persönlich zu fragen. Eine letzte Frage, die noch hoch ist mit 12 Likes, ist, wie können wir einen guten Weg gehen mit esoterische oder allgemein Menschen ohne hochmütig zu sein, dass Jesus der einzige Weg ist?
Uff. Also meine Erfahrung zeigt, es ist einfacher mit Atheisten zu reden, als mit Leuten, die in der Esoterik unterwegs sind. Wieso? Weil eben, oder ich sage jetzt mal, der Perspektivwechsel aus der Esoterik raus, das habe ich auch lange gesehen, ist Jesus, ist die Bibel, ist der Glaube so ein Märchen aus dem Mittelalter. Oder? Und Leute, die in der Esoterik oder in der New Age Spiritualität sind, haben den Eindruck, dass sie bewusst sind, dass wir ja dazugelernt haben über die letzten Jahrhunderte oder Jahrtausende und sie jetzt quasi wissen. Und der Glaube wird so ein bisschen belächelt. Das heisst, auch dort über Argumente, über Diskussionen ist meine Erfahrung extrem schwierig. extrem schwierig bis unmöglich. Das heisst, für mich der einzige Weg ist wieder da der Weg von der Demut. Vorleben. Vorleben, was Jesus uns gelehrt hat. Liebe. Verständnis. Inklusion statt Exklusion. Also sprich, auch wenn du einen anderen Weg gehst, auch wenn du nicht meiner Meinung bist, ich habe trotzdem Liebe für dich. Das heisst nicht, dass wir zusammen stundenlang Zeit verbringen müssen. Vor allem dann nicht, wenn persönliche Angriffe da sind, was ich auch erlebt habe. Sondern, dass du dann sagst, schau, wenn immer du willst, wenn immer du bereit bist, ich bin da. Aber ich zwinge dir meinen Glauben nicht auf, weil ich glaube, das ist kontraproduktiv, sondern wirklich vorleben, dass der Weg Frucht trägt und der Weg mit dem Geist trägt Frucht. Wenn wir auch nicht wissen, wann und wie und in welcher Art. Und das ist das, was ich für mich wähle als Weg. Auch wenn ich darüber rede oder so Gelegenheiten bekomme, jetzt wie da oder über meinen eigenen Podcast, also einfach das Teilen für die, die möchten. Und es gibt vereinzelt, merke ich, Leute, die dann auf mich zukommen und sagen, schon noch spannend, irgendwie. Ich bin skeptisch, aber schon noch spannend. Können wir mal darüber reden? Ja, selbstverständlich.
Sehr schön. Hey, ich möchte langsam zum Schluss kommen. Was willst du uns einfach diesen Menschen hier noch mitgeben, so als Schlusswort für das tiefe Gespräch abzurunden, obwohl dass wir noch stundenlang hier, es mega interessant wäre, weiter zu reden und auf die Frage einzugehen, was willst du uns am Schluss noch mitgeben?
Also ich werde noch mitgeben, finde es sehr, sehr schön und berührend, dass ihr da seid, dass ihr die Gemeinschaft haben, dass ihr die Gemeinde habt, dass ihr die Gemeinde pflegt, weil ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten, was wir haben und was es gibt und was in Zukunft auch noch viel mehr wird brauchen. Ein Zusammenhalt, dass man merkt, wir sind nicht allein auf dem Weg. Wir gehen den Weg im Glauben nicht allein, sondern wir haben Leute um uns herum, die uns tragen. Wir haben Orte, wo wir dürfen hingehen, wenn es uns gut geht, wenn wir Gott feiern können. Es gibt aber auch Orte, wo wir hingehen können, wenn es uns beschissen geht, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Und wir werden mit offenen Armen und offenen Herzen empfangen. Und tragen das raus, nehmen das mit. Und es spielt keine Rolle, in welcher Dimension, weil vielfach ich habe das Gefühl gehabt, okay, jetzt muss ich das rausteilen. Nein, wir fangen in der Familie an. Wir fangen dort an, wo die Leute uns am nächsten sind. Und auch, ja, nehmen dort andere beim Wort und nehmen andere auch am Leben als Vorbild. Und das ist für mich vielleicht dort noch zum Abschluss das schöne Beispiel, wo wir gestern Abend angekommen sind. Halb 10 ist es sogar. Und wir kommen rein, wir haben die zwar noch gesehen, wir können rein und es ist eine Karte von Christoph da mit so schönen Worten, die uns empfängt, wo mich wirklich berührt, wo ich sage, das ist Nächstenliebe. Das ist Jesus. Und das sind die Beispiele, die für mich entscheidend sind. Darum danke vielmals.
Wow, ja, das berührt mich natürlich auch. Wenn man so Geschichten darf hören und ich möchte einfach wie beten und auch die und deine Familie segnen. Jesus, danke vielmals für den Moment, den wir Zeit dürfen haben. Danke, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass du ein Gott bist, der uns findet. Und dass du Doreen gefunden hast und dass du Fabian gefunden hast und dass du wirklich ja, in ihrem Leben bist angekommen und sie in dir innerlich auch gerade alles das haben, was sie brauchen. Danke, segnest du sie ganz fest an dem heutigen Tag, dass sie extra hierher kommen, dass sie sich auch einfach eingelaufen haben und setzt du sie weiter zum Segen in ihrer Familie, in ihrem Umfeld, dort wo sie sind. Im Namen Jesus. Amen. Komm, wir geben dir einen warmen Applaus und dann darfst du wieder höckeln. Denn ich habe